Alternative zu diesem scheinbar harten Wochenspruch. Es wäre auch eine Mogelpackung, wenn irgendeine Übersetzung versuchen wollte, hier die Luft rauszulassen. Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der taugt nicht zum Reich Gottes. Auch die Geschichte vom verlorenen Sohn, mag sie uns noch so bekannt sein, ist ja auch nicht gerade seichte Kost für einen Sonntagabend im ZDF. Aber ist es wirklich Härte? Welche Motivation haben denn die Schreiber und Sprecher bis hin zu Jesus selbst, die solche Worte ausgesprochen, niedergeschrieben haben? Ist es Härte oder gar Unbarmherzigkeit? Was ist der Sinn dessen, dass uns das wohl dramatisch, drastisch so vor Augen geführt werden muss, immer mal wieder? In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich gedacht, naja gut, vielleicht gibt es ja einen schönen Ausgleich, etwas zum Moderieren dieser Vorgeschichten, die wir gehört haben. Und bin dann auf die Perikope gestoßen und habe ähnlich wie Inge so verschiedene Übersetzungen, Übertragungen durchgeschaut. Mit ähnlichen Gefühlen und habe dann gedacht, ach, das hast du ja schon öfter gemacht, die Gemeinde lässt das ja auch mit sich machen, schaust du noch mal in den griechischen Urtext und versuchst dich noch mal selbst an einer Übersetzung. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wir kommen aus der Nummer nicht heraus, dass Gottes Wort uns manchmal sehr direkt anspricht und sicher aus gutem Grund. Schauen wir mal. Ich bleibe also wieder mal bei der Hoffnung für alle, wenn ich die heutige Perikope lese, Epheser 5, 1 bis 8 und anschließend eine Auslegung versuche. Epheser 5, 1 bis 8. Paulus beginnt: Ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben und Gott hat dieses Opfer angenommen. Ihr gehört zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sexuell zügellos zu leben, über die Stränge zu schlagen oder alles haben zu wollen. Ihr sollt nicht einmal darüber reden. Genauso wenig ist Platz für Klatsch, Sticheleien und zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Denn eins ist klar: Wer ein ausschweifendes, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in der neuen Welt. Das gilt auch für alle, die von Habgier besessen sind. Denn solche Menschen beten ihre eigenen Götzen an. Lasst euch von niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos sei. Gottes Zorn wird alle treffen, die ihm nicht gehorchen. Darum meidet solche Leute. Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Durch den Herrn seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, in jeder gelungenen Erzählung, auch in jedem Gleichnis, steht das Wichtigste in aller Regel am Schluss. Sozusagen die Pointe. So auch hier. Der letzte Satz bzw. der letzte Vers bringt es auf den Punkt. Fasst alles, was vorher gesagt wurde, zusammen. Und das ist auch die Lehre aus dem Abschnitt und damit das, was wir von diesem Text und der dazugehörigen Predigt dann auch mit nach Hause nehmen sollen. Wisst ihr noch, wie der letzte Satz geheißen hat? Ich will es nochmal wiederholen. Ja, die Bruchstücke höre ich schon. Diesmal ganz bewusst in der alten Sprache Martin Luthers, weil er wörtlich besser dran liegt. Denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Wir wollen jetzt nicht nur so tun, als ob uns das anspricht, sondern wollen ganz gewiss davon ausgehen, dass jeder Einzelne von uns hier persönlich gemeint ist. Und das sind in der Tat wichtige Gedanken, die wir hier lesen. Einmal mutet uns das ja grundsätzlich einiges zu. Lebt als Kinder des Lichts. Das ist gar nicht so einfach. Das kriege ich relativ selten hin. Der Pastor, die Lichtgestalt, hättet ihr wohl gerne. Und du? Das andere aber ist für mich noch viel interessanter. Ihr wahrt Finsternis, Imperfekt, Präteritum, Vergangenheit, abgeschlossene Handlung. Jetzt seid ihr Licht. Präsens, Indikativ, keine Möglichkeitsform. Ihr seid, das ist so, Zustandsbeschreibung. Ihr wart Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Das ist also nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich kein Appell, kein Aufruf. Nichts, was noch ausstünde und worum wir uns bemühen müssten. Wir sind Licht, schreibt Paulus. Das ist schon Gegenwart. Freilich, ihr wart Finsternis, aber das ist Vergangenheit. Wir kommen hier im Neuen Testament auch an ganz vielen anderen Stellen einer grundlegenden Sache auf die Spur. Das, wovon wir selbst aufgrund eigener Erfahrung, unserer Lebenswirklichkeit gerne als der Zukunft für uns Christen reden, ist laut Paulus heute schon Realität. Und umgekehrt, was wir nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich noch an uns haben, an uns selbst beobachten können, auch Sünde und Schuld unseres Lebens zum Beispiel, ist laut Paulus eigentlich schon von uns abgefallen und nicht mehr gültig. Belastet uns also auch nicht mehr und ist in diesem Sinne laut Epheser 5 Vergangenheit. Das ist ja merkwürdig, weil da empfinden wir doch eine Spannung. Wie kann das sein, was ich ja trotzdem noch denke, fühle, tue und was nicht immer so besonders lichtvoll ist, schon abgetan sein? Hat Paulus sich da nicht verstiegen? Oder hatten es die Epheser vielleicht nicht so nötig? An solchen und ähnlichen Stellen bei Evangeliums und anderen Texten der Bibel ist es immer wichtig, mal den Zusammenhang sich anzuschauen und auch zu gucken, ob andere biblische Schreiber das vielleicht ganz anders sehen. Hatten die Woche eine ACK-Sitzung und haben da unter anderem auch über den Islam gesprochen und festgestellt, da ist besonders das Problem, dass viele, die den Koran für sich in die Hand nehmen und dann radikalisieren, so sich einzelne Dinge rauspicken und dann darauf abzielen und sich dann nach Syrien ein Ticket kaufen und entsprechend auftreten. Und dann sagte ein Jesuit, ein sehr gebildeter Mann, ja, das ist das Problem der sogenannten historisch-kritisch-Exegese. Das kennen die Muslime noch nicht. Und ich erdreistete mich dann zu sagen, viele von uns kennen das mit der Bibel in der Hand auch noch nicht. Aber jetzt kommt's. Schauen wir doch mal, und ich will euch jetzt nicht langweilen, aber ich habe mal mir die Mühe gemacht und geguckt, wie zu diesem Thema die Bibel denn auch anderswo spricht. Man muss das ja auch prüfen können. 1. Petrus 2,24. Christus hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Präsens. Ist so. Petrus. Nicht Paulus. Johannes, das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Zustandsbeschreibung. Nochmal Paulus, aber an die Korinther, wo er sehr deftig schreiben kann, dieses Mal: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und schließlich ganz besonders dieses Wort, Kolosser 2, Vers 12, wieder eine ganz andere Gemeindesituation, aber wieder Paulus. Mit Christus seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und dann habe ich aufgehört, weiterzusuchen, weil es ist völlig klar, das ist rote Linie, das ist angesagt, da gibt es keine Diskussion. Das eine ist Vergangenheit, das andere gilt schon jetzt. Nicht nur in den Briefen des Neuen Testaments lesen wir von dieser Wahrheit, dass der Mensch in der Nachfolge Jesu Christi die Welt der Sünde und des Todes bereits überwunden hat und damit Teil hat an der Gnade Gottes und an dem Reich Gottes, das er seinen Kindern bereitet. Auch in den Worten und Geschichten Jesu selbst, die er erzählt, begegnen wir diesem Gedanken. Noch ein Beispiel: In der Lazarus-Geschichte sagt Jesus zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus leugnet gar nicht, dass unser Leben immer noch der dunklen Seite verhaftet ist, in dem Sinne, dass wir letztlich auch leiblich sterben werden. Jesus ist Realist. Aber das dominiert uns nicht mehr. Das ist nicht mehr die Überschrift unseres Lebens. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben, vollendet er nämlich diesen Satz. Doch, du und ich, wenn er vorher nicht wiederkommt, wir werden irgendwann unter der Erde liegen. Aber dieser Tod hat keine endgültige Bedeutung, ist keine Instanz mehr, die uns Angst machen müsste. Ja, Inge, auch ich bin umgeben von Krebs und Krankheit und Sterben und Pflegeheim und Palliativ und Co. Aber das ist nicht mehr die letzte Instanz, die über unserem Leben zu entscheiden hätte. Das macht das nicht leichter, aber getroster. Oder noch einmal die Geschichte vom verlorenen Sohn, die doch ganz klar deutlich macht: Hier und heute geschieht Vergebung. Dermaleinst ist es zu spät. Denn der verlorene Sohn hat seinen Vorschuss doch längst vergeicht. Hier und heute nämlich breitet der Vater seine Arme aus. Dieser mein Sohn, und jetzt wörtlich ja wieder, genau wie bei Paulus, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Vergangenheit und Gegenwart, nicht erst Zukunft. Deswegen stimmt es einfach nicht, wenn viele andersreligiöse oder auch Agnostiker, Atheisten, Christen vorwerfen, wir würden so gerne in irgendein wunderschönes Jenseits vertrösten. Entweder diese Aussagen gelten jetzt und ich nehme sie für mich in meinem Alltagsleben in Anspruch, oder ich brauche auch nicht darauf zu hoffen, dass es in Zukunft irgendwann mal eintritt. Das ist die eigentliche Härte, weil ich in der Spannung stehe, in meinem Leben da manchmal so wenig von zu sehen und zu spüren. Das ist aber eine andere Geschichte. Und gucken wir uns Jesus, ohne dass ich die Geschichten jetzt im Einzelnen zitieren möchte, nochmal insgesamt an, was seine Begegnungen mit Menschen angeht. Niemals, wenn ihr mal reinschaut, egal welche Begegnung ihr euch anschaut, niemals hat er die Menschen auf ihre tatsächlich vorhandene Schuld, Sünde und Boshaftigkeit festgelegt. Sondern er hat in ihnen immer gesehen, was durch die Begegnung mit ihm aus ihnen werden kann und längst schon in ihnen sein soll. Denken wir daran, vor 2 Wochen war es Lesungstext, wie er die Ehebrecherin behandelt. Oder zum Beispiel die beiden Zöllner Zachäus und Matthäus. Vielleicht kann man es so sagen: Gott gibt uns Vorschuss. So wie ein Chef einem zuverlässigen Angestellten eine bestimmte Summe auch schon mal im Voraus geben kann. Allerdings besteht hier ein ganz entscheidender Unterschied. Gottes Vorschuss ist reines Geschenk. Wir müssen ihn nicht abdienen oder in irgendeiner Form zurückzahlen, das könnten wir nämlich auch gar nicht. Gottes Liebe ist viel zu groß, als dass er so kleinlich sein könnte, uns mit seinen Wohltaten für sich einnehmen zu wollen. Zu schön, um wahr zu sein? Gehen wir dem mal auf den Grund. Wenn das nicht so wäre, dann wäre Gott korrupt. Dann wäre das keine Gnade, sondern Berechnung. Weil ich dir meine Liebe anbiete und weil ich dir den Opfertod meines Sohnes anbiete, deswegen besser jetzt mal dein Leben. Streng genommen wäre das Bestechung. Ich weiß, übertrieben. Aber mein Opa sagte immer: Junge, immer zu Ende denken. Immer zu Ende denken. Was heißt das? Und denken wir noch einmal an den verlorenen Sohn. Der hat ja nun wirklich den Vorschuss, der ihm gewährt war, auf den Kopf gehauen. Ich sagte es schon. Er hat alles ausgegeben und vergeudet. Und er erwartet deshalb logischerweise auch überhaupt nichts mehr. Er hofft nur, dass sein Vater vielleicht doch noch eine Schlafstelle für ihn frei hat und maximal noch den Job eines Tagelöhners anbieten kann. Aber der Vater zeigt sich ganz anders. Er setzt den Sohn, der ihn doch so enttäuscht hat, voller Freude wieder ein als seinen Sohn. Und zwar in der Gegenwart und nicht erst: Ja, geh du mal in Schuppen und in der Ewigkeit, da darfst du mich wieder Papa nennen. Jetzt aber, lieber Vater, nicht erst dann. Gott ist ganz anders. So wie wir es in einem ganz bekannten Liedrefrain manchmal singen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Kriegen wir spontan hin, ne? Versuchen wir es mal. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Jesus sieht eben nicht das an, was einer in der Vergangenheit oder gestern noch oder jetzt in diesem Augenblick noch ist, sondern das, was aus ihm durch Gottes Güte werden kann. Die ganzen Marketing- und Chefpsychologen in unseren Konzernen, die zermartern sich das Hirn, wie sie den Mitarbeitern deutlich machen kann, welches Potenzial in ihnen steckt. Die Bibel macht es ganz klar: Das Potenzial ist, wenn wir das Geschenk Gottes annehmen, gerettet sein als Ist-Zustand, Barmherzigkeit Gottes als Ist-Zustand. Und wenn wir noch einmal zur Geschichte des verlorenen Sohnes zurückkommen, als Gleichnis wissen wir nicht, wie es weitergegangen ist, weil es war ja keine Realitätsbeschreibung, aber es würde uns doch alle wundern, wenn dem Sohn das noch ein zweites Mal passiert wäre. Und wenn doch, gilt es immer noch. Aber da ist trotzdem jetzt noch eine Frage offen geblieben: Wie wir, du und ich, mit diesem Vorschuss Gottes umgehen. Und eine andere Frage liegt sozusagen noch davor: Können und wollen wir Gottes Vorschuss überhaupt haben? Sind wir fähig, dieses Geschenk wirklich anzunehmen, oder sind wir schon viel zu sehr gewohnt, bei allem zu fragen, was uns das denn wohl kostet? Noch einmal von der anderen Seite her gesprochen, wie sollen wir denn in einer Welt, in der wirklich alles seinen Preis hat, nichts umsonst ist, damit klarkommen, dass es ausgerechnet im christlichen Bereich anders sein soll? Eine kleine Geschichte dazu: im Kollegenkreis erzählte ein Kollege davon, dass er, es war noch in der D-Mark-Zeit, in einer Jugendstunde, sodass alle es hören konnten im Kreis, einem jungen Mann einen 50-Mark-Schein hingehalten hat und laut vernehmlich sagte: Den schenke ich dir. Sicher können wir uns vorstellen, wie die Antwort war. Und was soll ich dafür tun? Der Kollege sagte nichts. Das ist ein Geschenk, ohne jede Verpflichtung. Es wird euch nicht wundern, wenn ich euch sage, der junge Mann hat den 50-Mark-Schein nicht angenommen. Und mein Kollege hat auch ansonsten in diesem ganzen Kreis von sicherlich 20 Jugendlichen keinen dankbaren Abnehmer dafür gefunden. Und ich bin überzeugt, dasselbe ist zwar, das ist schon ein paar Jährchen her, aber das würde uns heute immer noch so gehen, und zwar nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch in irgendeinem Seniorenkreis oder so. Keiner will sich etwas schenken lassen, es sei denn, er sitzt mit einem Hut oder einer Schachtel in der Fußgängerzone.
Das wollen wir doch nicht, gell? Wir sind doch nicht auf sowas angewiesen, dass uns jemand was schenkt.
Jeder vermutet einen Haken. Und ich sage mal, spätestens in unserem Unterbewusstsein vermuten wir den auch bei Gott. So sehr sind wir schon Kinder dieser Welt. Paulus schreibt: Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Es ist nicht schwer, die Geschichte von dem abgelehnten 50-Mark-Schein auf diese Geschichte zu übertragen. Wir wollen, wenn wir unser Leben mit all seinen Fehlern, auch seiner Bosheit, der Sünde und der Schuld, die wir auf uns geladen haben, ansehen, uns das alles nicht schenken lassen. So etwas tut man nicht in dieser Welt und schon gar nicht in unserer Leistungsgesellschaft. Und wir tun es auch nicht. Das behaupte ich einfach mal so, jedenfalls nicht aus uns selbst heraus. Gott aber tut es, der uns besser kennt als wir selbst. Er schenkt uns das alles. Es zählt nicht mehr für ihn. Lass es dir bitte gesagt sein. Er sagt dazu: Mein Sohn Jesus Christus hat das bezahlt am Kreuz von Golgatha. Ihr müsst dafür nicht mehr bezahlen und ihr könntet es auch gar nicht, wenn ihr wolltet. Ihr seid jetzt in meinen Gottes Augen frei von aller Schuld und aller Sünde. Es steht nichts mehr zwischen uns, nichts mehr. Ihr seid Kinder des Lichts. Aber jetzt steht er ja auch noch, ich sag's mal in meinen Worten, aber die sind eben falsch. Aber um es auf den Punkt zu bringen: Ihr seid Kinder des Lichts, dann lebt auch gefälligst wie Kinder des Lichts. Das ist das Problem mit unseren Hörgewohnheiten. Das sagt er nicht. Das ist eben keine Aufforderung, dann macht aber doch auch endlich, sondern lebt als Kinder des Lichts, weil es logisch konsequent ist und nicht, weil es eine Forderung wäre. Das ist keine Bedingung, die dann doch, wenn wir das Geschenk ausgepackt haben, uns daran gefreut haben, dann unten in der Packung noch so ein Zettelchen finden: Aha, wusste ich's doch, da ist der Haken. Sondern Gott sagt, das ist keine Bedingung, sondern Folge, Konsequenz. Machen wir es mal deutlich an dem Text, was hier aufgezählt wird. Zügellosigkeit, Egoismus, üble Nachrede, Mobbing und so weiter, alles, was Epheser 5 hier aufzählt, das passt nicht zu Menschen, die selbst für sich erkannt haben, dass sie im Glashaus sitzen und auf Gottes Gnade angewiesen sind. Das ist aber keine Gegenleistung. Das ist streng genommen Logik. Streng genommen. Indem wir uns bemühen, die Finger von all diesem Mist zu lassen, tun wir nichts anderes, als Gott für seine wunderbare Güte zu danken, aber nicht ihm seine Güte zu bezahlen. Das geht nicht. Das kriegen wir nicht hin. Nicht als Gegenleistung, sondern als Konsequenz unserer Selbsteinsicht, wie beim verlorenen Sohn. Wir könnten vor Gott von uns aus auch nur Tagelöhner und Scheunenliegeplatz erbitten. Und Gott steckt uns den Ring an und hängt uns den Purpurmantel um, sagt, nee, das reicht nicht, denn du bist meine Tochter und du bist mein Sohn. Und jetzt kommt das Geniale, nicht wir sollen, sondern wir dürfen dieses Angebot des Geschenkes seiner Güte mit anderen Menschen auch teilen. Damit auch sie angesteckt werden von dieser Sehnsucht nach einem befreiten Leben. Ja, mehr noch als Sehnsucht, diesen Gott auch tatsächlich finden, der durch Jesus Christus alle Menschen retten und erreichen möchte und sein Licht anbietet. Keiner muss mehr im Trüben fischen und in diesem grauen Nebel zwischen Selbstsucht und Verletzung. Das gehört zu unserem Leben, ja. Aber das ist nicht das letzte Wort, sondern die Überschrift lautet, Gott möchte uns alle in sein Licht stellen und zu seinen Kindern machen. Eins allerdings, aber eben nicht als Verdienst, nicht als Bedingung, bleibt trotzdem für uns zu tun. Das wird nicht einfach wie in einem Kübel vom Himmel über uns ausgeschüttet, sondern das Geschenk wird uns überreicht. Wir müssen es dann aber auch noch annehmen. Verdienen, bezahlen, können wir es nicht. Amen.